Hallo, ich lese euch heute den Predigttext vor. Der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. »Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen?«, dachten sie. »Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott.« Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er sie. »Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.« Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: »Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: »So etwas haben wir noch nie erlebt.«
Yay, JC Lifestyle. Wie krass, was da passiert ist. Hammer-Szenario. Stellt euch das vor. Jesus war gerade auf Städtereise und kommt zurück und ist in Kapernaum. Das ist der Ort, wo Petrus und Andreas leben. Und wenn die beiden... Wenn Jesus in Kapernaum war, dann hat er sich meist bei Petrus und Andreas eingebucht. Das heißt, das ging so weit, dass er sogar schon sein Zuhause genannt hat. Habt ihr Freunde, die zu euch nach Hause kommen und sagen: »Ah, schön, wieder daheim zu sein?« Also so war Jesus, der war zu Hause bei Petrus und Andreas. Und er kam zurück, ist gerade rumgereist, hat ein paar Dinge getan, kommt zurück, geht zu Petrus und Andreas nach Hause, ist wieder zu Hause. Und das spricht sich rum in Kapernaum. Die Leute kriegen es mit: »Ah, oh, hast du es mitgekriegt? Jesus ist wieder da. Ich habe von dem gehört, der war da in der und der Stadt und jetzt ist er wieder zurückgekommen, ist bei Petrus.« Und es geht los, dass Jesus sitzt bei Petrus im Wohnzimmer und es klingelt an der Tür und die Ersten kommen und sagen: »Oh, ich habe gehört, Jesus ist da. Können wir rein?« Und Jesus sagt: »Ja, lass sie reinkommen.« Und er fängt an zu erzählen und es klingelt. Und irgendwann entscheidet sich Petrus: »Ach, lass mal die Tür doch einfach offen.« Und irgendwann ist dieses Wohnzimmer zum Bersten voll. Es passt niemand mehr rein. Und es hört einfach nicht auf. Die Leute kommen aus allen Ecken. Der Flur wird voll. Die haben keinen Overflow-Room, wie wir das in unseren Konferenzen haben. Das heißt, die drücken sich irgendwie so nah wie möglich an diesen Raum. Irgendwann ist auch der Flur voll. Sie gehen in den Innenhof, versuchen durchs Fenster irgendwas mitzubekommen. Auch der Innenhof ist irgendwann voll und dann bildet sich so eine Traube um das Haus rum. Ich stelle mir das so vor, dass da vorne irgendwie, da tuschelt jemand mit: »Psst, was hat er gesagt?« Er hat gesagt: »Psst.« Und man versucht irgendwie auch nur ein Wort mitzubekommen von dem, was da drin in diesem Wohnzimmer von Petrus vor sich geht. Und da steht auch, da kommt auch ein anderer vorbei und denkt sich: »Hey, was ist denn hier los? Ja, hast du nicht mitgekriegt? Da ist Jesus bei Petrus, der ist wieder zu Hause.« Und er denkt sich: »Oh, Jesus, von dem habe ich gehört. Das ist genau der, den ich brauche.« Und er schnappt sich drei andere und erzählt ihnen von seinem Plan. Und dieser Typ, der da vorbeigekommen ist, wir kennen nicht alles über ihn, wir kennen nicht die komplette Geschichte, aber lasst euch einfach mal mit reinnehmen. Dieser Typ hat einen Bruder zu Hause und der ist gelähmt. schon seit Jahr und Tag. Und er kann nicht aufstehen, der liegt da. Und sie haben schon alle Ärzte gerufen und es ist einfach klar, da kann kein Arzt, kein Geisterbeschwörer, kein niemand irgendwas tun. Und dieser eine Typ erfährt, Jesus ist zu Hause bei Petrus. Der Typ, der Dämonen ausgetrieben hat. Der Typ, der Blinde wieder sehend gemacht hat. Und er schnappt sich die drei anderen und sagt, hey, kommt mit, ich brauche euch. Mein Bruder liegt zu Hause gelähmt, ich brauche drei starke Männer. Und sie laufen nach Hause und sie holen seinen Bruder, sie basteln sich schnell notdürftig eine Trage und im Gleichschritt, das muss man machen, weil sonst fällt er runter, im Gleichschritt fangen sie an, in Richtung Petrus zu Hause zu laufen. Und sie kommen da an und haben die Trage so zwischen sich und die Menschentraube und versuchen, sagen so, hey, mach mal Platz, wir wollen zu Jesus. Da lachen die nur, ha, du auch. Und sie kommen einfach nicht durch dieses Gedränge. Sie probieren es kopfüber, klappt auch nicht, weil sie einfach nicht durch diese Menschenmassen durchkommen. Und sind erstmal entmutigt und er denkt sich so, shit, jetzt ist Jesus da und ich komme trotzdem nicht an ihn ran. Ich stelle mir das ungefähr so vor, wer schon eine Weile in HDH ist, weiß, dass ich als Teenager großer Backstreet Boys Fan war. Und wenn du so ein richtig eingefleischter Fan warst dann, und du gingst auf ein Konzert, dann hast du da am besten deine Isomatte mitgenommen und vor dem Konzert einfach auf der Straße übernachtet, irgendwie mit Schlafsack, damit du dann auch wirklich ganz nach vorne kommst. Und ich glaube, die Jungs haben sich gedacht, Mist, den Zeitpunkt haben wir verpasst. Wir hätten da übernachten müssen vor diesem Haus, um nah genug an Jesus ranzukommen. Aber dann haben sie doch noch eine Idee. Und sie schnappen sich diesen gelähmten Bruder und sagen, hey, ich habe noch eine Idee. Da ungefähr in dem Bereich des Hauses ist das Wohnzimmer. Komm, wir gehen aufs Dach mit dieser Liege und wir bringen ihn durchs Dach durch. Der arme Petrus, also zu Hause bei ihm, Jesus macht sein Zuhause zu seinem eigenen Zuhause. Die Massen kommen, zertrampeln alles, alles ist überfüllt, alle haben ihre dreckigen Straßenschuhe an und dann kommen noch welche und wollen dir das Dach abdecken. Aber krass, diese Leute, diese Männer wissen, wir brauchen Jesus und zwar höchstpersönlich und sie werden äußerst kreativ, um an ihn ranzukommen. Die haben gewusst, Jesus ist fähig, hier eine Lösung zu bringen. Nichts anderes hat geholfen, aber sie wussten, ich muss zu Jesus hin. Und sie geben nicht auf, sie lassen sich nicht ins Boxhorn jagen von den Umständen, die es ihnen erschweren, zu Jesus zu kommen. Sie wenden alle Kraft auf, um diesem Jesus zu begegnen, weil sie wissen, dass er die einzige Lösung ist. Also rauf aufs Dach, ich wäre gern dabei gewesen, ich hätte es gerne gesehen, wie sie das machen. Ich glaube, damals hatten sie einige Häuser auch Treppen fürs Flachdach, also man kann davon ausgehen, dass es ein Flachdach war. Aber okay, zu viert mit dem Gelähmten zwischendrin, rauf aufs Dach und die Mühe wird belohnt. Also Jesus sitzt da unten in diesem Wohnzimmer und erzählt den Leuten was von Gott und der Welt. Plötzlich rieselt es ihm so auf die Nase und schüttelt sich so ein bisschen den Staub vom Kopf, denkt sich, ja komisch, erzählt aber weiter, ist gerade mitten im Flow. Und plötzlich fallen ihm aber die Brocken vor die Füße. Und er denkt so, Moment mal, was ist da los? Guckt nach oben und denkt sich, boah krass. Eine fliegende Bahre. Und Jesus erlebt so ein Wunder mitten in seiner Erzählung. Und er kommt diese Bahre durch das Dach durchgeschwebt an Seilen. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben es vorhin schon mal gehört von der wunderbaren Rebecca, die das ganz toll vorgelesen hat. Der Gelähmte wird von Jesus geheilt. Und in dieser Geschichte, ich habe meinen Klicker vergessen. Gidi, kannst du mir den gerade mal geben? Hinter der Gitarre. Danke. Vielen Dank. Und in dieser Geschichte bekommen wir von zwei Dingen was erzählt. Und das eine ist, wir erfahren von einer übernatürlichen Begegnung, die hier geschieht. Und das andere ist eine übernatürliche Bestätigung, von der wir hier erfahren. So. Die übernatürliche Begegnung. Was passiert hier? Dieser gelähmte Mann ist auf ein Wunder angewiesen, weil nichts anderes mehr helfen kann. Es war aussichtslos und es war hoffnungslos. Und Jesus war der Einzige, der übernatürlich eingreifen konnte in dieser Situation. Jesus begegnet unseren Nöten übernatürlich. Jesus ist fähig, deiner und meiner Not, egal wie aussichtslos sie ist, egal wie hoffnungslos es ist, übernatürlich zu begegnen. Er kann das auf ganz normalen Wegen tun. Wenn wir krank sind, dann kann er uns einen Arzt schicken, der uns hilft. Aber Jesus ist selbst darüber hinaus, wenn die Ärzte mit ihrem Latein am Ende sind, ist Jesus noch lange nicht mit seinem Latein am Ende. Jesus kann in deinem Leben und deinen Nöten übernatürlich begegnen. Und das tut er. Und deshalb bitte ich jetzt auch die Claudia nach oben. Die möchte uns nämlich was erzählen, wie Jesus ihr in ihrem Leben übernatürlich begegnet ist.
Ja, guten Morgen, HDH. Ich darf euch genau das berichten, dass ich das erlebe, dass Gott in meinem Leben Dinge sieht und übernatürlich regelt. Ich habe mich im Sommer selbstständig gemacht. Ich war davor eine kurze Zeit arbeitslos, habe diese Entscheidung getroffen, Selbstständigkeit, habe eine tolle Gründungsberatung bekommen. Da macht man einen Businessplan, schreibt seitenweise, was man tun wird, macht ein Finanzkonzept, Rentabilitätsplanung, Liquiditätsplanung und so weiter. Das habe ich mit einer tollen Frau zusammen getan und Fakt war, um dieses erste Jahr gut zu finanzieren, brauche ich einen Minijob. Okay, ich habe mich beworben, ich habe mich bei einer Freundin, indirekt nicht bei ihr selbst, aber an ihrer Arbeitsstelle beworben und wir waren schon eigentlich ziemlich fröhlich darüber, wir werden demnächst zusammen arbeiten, das ist doch toll, das klappt bestimmt, die suchen. Ich habe bis heute keine Rückmeldung bekommen von dieser Bewerbung, obwohl ich sie zweimal hingeschickt habe und habe dann im Oktober auf mein Konto geguckt und gedacht, okay, das Konzept kann ohne Minijob nicht aufgehen, da fehlt einfach was. Und habe meine Kontoauszüge ausgedruckt, habe die abgeheftet in den Ordner genommen, in meinen Schrank gestellt und einen Satz gesagt, den ich relativ häufig zu Gott sage, den kennt er schon, Gott, du bist mein Versorger. Und habe den Schrank zugemacht, mich an meinen Rechner gesetzt, eingegeben Minijob Mannheim und dachte mal gucken, ich muss mich ja jetzt mal irgendwo bewerben, das muss irgendwie jetzt ziemlich zügig klappen. Und ich hatte die erste Seite noch nicht durchgescrollt. Dann hat mein Handy geklingelt, das neben mir lag auf dem Schreibtisch. Und die Chefin meiner alten Schauspielschule war dran. Ich habe vor 8 Jahren hier mal in Mannheim an der Theaterakademie unterrichtet. Und die sagte, Claudia, du bist ja noch in Mannheim. Das wusste ich gar nicht. Eine Kollegin hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat dich empfohlen. Ich kenne diese Kollegin gar nicht. Ich hatte mich vor einer Woche mit der auf LinkedIn vernetzt, weil man ja als Selbstständige gut vernetzt sein muss. Also diese Empfehlung kam quasi so ein bisschen aus dem Blauen. Ich habe diese Frau noch nie gesehen. Und sie sagte zu mir, kannst du uns aushelfen? Wir brauchen ganz dringend jemanden. Kannst du nächste Woche anfangen? Und ich habe, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, da gesessen und gesagt, ja. Und war so ganz geflasht, also es ist nicht so, dass Gott in meinem Leben immer in so einem 4-Minuten-Rhythmus Gebete erhört, aber diese Abfolge, aussprechen, Gott, du bist mein Versorger, hinsetzen, das tun, was ich tun kann und dann kommt diese, ich sag mal, übernatürliche Komponente ins Spiel und Gott regelt einfach Dinge in meinem Leben, die ich so nicht gedacht habe, die ich anders gedacht hätte und schenkt mir eine Arbeit in meinem Bereich. Ich bin Sprecherzieherin, also ich bin an der Schauspielschule absolut richtig und verdiene deutlich mehr als in einem konventionellen Minijob. Also das als Beispiel dafür, dass Gott meine und auch eure Nöte tatsächlich sehr wohl im Blick hat.
Sehr cool. Hammerzeugnis. Claudia, du hast mir noch was von einem Schlafanzug erzählt.
Ja, also Gott hat auch Schlafanzüge im Blick. Nicht nur die großen Dinge. Und eigentlich fast noch mehr berühren mich diese kleinen Dinge. Ich habe 2 Kinder, eine Tochter Marlene und die brauchte einen Schlafanzug. Und ich habe ja, irgendwie immer wieder die Erfahrung, dass Gott mich im Praktischen wirklich auch mit solchen Dingen versorgt. Das war aber kein Gebetsanliegen, das war kein 4-Minuten-Gebet. Und dann kommt die Lösung. Aber ich habe tatsächlich 2 Tage später, ich habe das Gott nicht aktiv gesagt, nachdem ich das gedacht habe, ein Päckchen bekommen mit Schuhen, die ich bei einer Freundin vergessen hatte. Und obendrauf lag ein Schlafanzug für Marlene. Und ich war auch da sehr berührt, weil ich so das Gefühl habe, erstens, ich habe noch nicht mal drum gebeten, Gott hat es schon gewusst. Und zweitens, wenn er sich auch um diese kleinen Details sorgt, wie viel mehr hat er das große Ganze im Blick. Er hat auch das Kleine im Blick, aber er hat auch das große Ganze im Blick. Und das macht mich extrem dankbar.
Sehr cool. Und ich glaube, Gott hat irgendwie auch so Schreibtischordner und so im Sortiment,
oder? Auch das. Der heitert mich auch auf, wenn ich richtig schlecht gelaunt bin und alleine zu Hause sitze und meinen Schreibtisch aufräumen muss und denke so, ja, und jetzt muss ich mir diese blöden Unterlagen, also diese Ablagen, ne, wo man alles so schön ordnet, kaufen. Und ich war wirklich so ein bisschen am Hadern. Das wird dann immer gleich so eine große Nummer. Also ich werde dann immer so ganz existenziell und ja, das ganze Leben und überhaupt. Auch da habe ich jetzt nicht mit Jesus gesprochen drüber, aber ich bin in die Küche gelaufen und gucke aus meinem Küchenfenster. Ich wohne im Erdgeschoss. Und in der U-Landstraße ist es relativ üblich, dass man Dinge, die man nicht braucht, rausstellt. Und ich gucke raus und auf diesem Pfosten vom Zaun stehen so Schreibtischunterlagen. Und da dachte ich echt so, ist das jetzt ein Scherz, Jesus? Also der hat Humor. Ich bin dann rausgegangen und habe mir diese Schreibtischunterlagen geholt.
Sehr cool. Vielen Dank dir. Hammer. Gott kann deinen und meinen Nöten übernatürlich begegnen, so wie du es nicht für möglich hältst. Er sieht dich und er weiß, was du brauchst, was du gerade nötig hast. Und ich finde es so cool, wie Gott es im Detail bei Claudia getan hat, wo sie braucht einen Job, es geht um ihre Existenz und sie bekommt es. Sie hat 2 Kinder und ist nicht Millionärin, sie braucht einen Schlafanzug und sie bekommt es. Sie muss ihren Schreibtisch sortieren. Ja, man könnte auch einfach in die Stadt fahren und für ein paar Euro Schreibtischunterlagen holen, aber Gott sagt, nee, die gebe ich dir. Das kriegst du auch noch von mir geschenkt. Und das finde ich so cool, dass Gott wirklich deine und meine Bedürfnisse kennt. Egal ob klein oder groß, ob das eine Krankheit ist, die du schon seit Jahren hast, oder ob das finanzielle Nöte sind, oder ob das einfach eine Schreibtischunterlage ist. Gott kennt deine und meine Bedürfnisse und er möchte ihnen begegnen auf natürliche und übernatürliche Art und Weise. Denn das Übernatürliche ist für ihn gar nicht übernatürlich. Das ist nur für uns übernatürlich. Bei Gott ist das, was für uns übernatürlich ist, ganz normal, weil er ist Gott. Und jetzt sitzt du vielleicht hier drin und hörst es und warst an dem Punkt schon und sagst, ja, da bin ich schon gewesen. Ich habe das Übernatürliche schon von Gott erwartet und es ist ausgeblieben und bist vielleicht enttäuscht und entmutigt, weil das, was du dir erhofft und ersehnt hast, weil es nicht eingetreten ist oder weil du tatsächlich eine Not hattest und er ist eben nicht übernatürlich dieser Not begegnet. Und ja, das ist so. Ich sage nicht, dass Gott jeder unserer Nöte auf übernatürliche Art und Weise begegnet. Ich sage nicht, dass Gott jede Krankheit auf übernatürliche Weise wegnimmt. Ich sage nicht, dass Gott jedem Problem auf übernatürliche Weise begegnet. Da müssen wir lernen, mit umzugehen, vor Gott zu kommen. So wie Paulus das auch getan hat. Er sagt, ich hab Gott 3-mal angefleht, dass er diesen Stachel aus meinem Fleisch, dass er ihn wegnehmen wird. Und da hat es Gott nicht getan. Gott hat viel durch Paulus Wunder gewirkt und an seinem Leben. Aber er hat nicht jedes einzelne Problem, ist nicht allem durch ein Wunder begegnet. Und da müssen wir lernen, mit umzugehen, zu akzeptieren, dass Gott derjenige ist, der weiß, wann das Wunder dran ist und wann es nicht dran ist. Und das kann hart sein und ich glaube, die größte Herausforderung dabei ist, nicht bitter zu werden, sondern auf Gott zu vertrauen und wirklich ein Vertrauen in ihn zu bekommen, dass er weiß, wann die richtige Zeit ist, dass er weiß, was er tut und wie er in unserem Leben wirkt, was er wegnimmt und was er uns zumutet und auch zutraut. Aber was wäre, wenn wir uns nicht entmutigen lassen von diesen Erlebnissen, die uns einen Rückschlag gegeben haben, von diesen Dingen, wo wir nicht das bekommen haben, was wir wollten, sondern was wäre, wenn wir dem Heiligen Geist wieder neu zutrauen, dass er fähig ist, Wunder zu tun? Was wäre, wenn wir Jesus wieder neu zutrauen, dass er übernatürlich eingreifen kann? Was wäre, wenn wir wieder anfangen, ihn darum zu bitten, dass er auch übernatürlich in die Dinge eingreift, wo wir seine Hilfe brauchen? Was wäre, wenn wir nicht auf die Dinge schauen würden, die nicht funktioniert haben, sondern wenn wir uns darauf fokussieren, wer Gott ist, welche Macht er hat, welche Größe er hat und davon ausgehen, dass er wirklich auch das tun will, wozu er fähig ist? Und ich will mich darauf wieder neu einlassen. Ich möchte wieder davon ausgehen, dass Gott meiner Krankheit auch übernatürlich begegnen kann. Ich möchte wieder neu davon ausgehen, dass Gott meinen Problemen, die ich auf der Arbeit habe, ein Ende setzen kann auf übernatürliche Art und Weise. Ich möchte davon ausgehen, dass er meinen Sorgen und Ängsten auf übernatürliche Art und Weise begegnen kann und Lösungen schaffen kann. Also wir hören in diesem Text davon, dass Gott übernatürlich den Nöten und Sorgen dieses gelähmten Mannes begegnet. Und Gott möchte deinen und meinen Sorgen auf übernatürliche Weise begegnen und er kann das. Und ein Stück weiter lesen wir in Markus 2, das möchte ich nochmal vorlesen, die Verse 5 bis 12. Als Jesus ihren Glauben sah, also den Glauben derjenigen, die den Gelähmten runterließen mit den Seilen, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle aber waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wie krass. Ich finde es auch lustig, dass der Gelähmte tatsächlich einfach aufsteht, seine Matte nimmt und geht. Das ist irgendwie, wow, okay. Ist einfach so nebenbei. Aber was ich krass finde, ist Vers 9, wo Jesus sagt, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Mal ganz ehrlich, das ist beides nicht leicht zu sagen. Also es ist schon leicht zu sagen, ich kann es schon sagen. Aber davon auszugehen, dass es dann auch passiert, wenn ich sage, no way, tatsächlich, also kann ich nicht. Ich kann weder, ich als ich Silke, kann niemandem sagen, hey, deine Sünden sind dir vergeben, schwamm drüber, alles in Ordnung, kein Thema, klappt, Himmelspforten sind offen. Und genauso wenig kann ich zu einem Gelähmten sagen, nimm deine Matte und geh und davon ausgehen, dass es dann passiert, weil ich nicht Uri Geller bin oder wie er heißt. Ich habe keine Zauberkräfte, ich kann keine Wunder tun. Das ist beides ultra schwer. Und Jesus sagt, ja, was ist leichter? Deine Sünden sind vergeben oder nimm deine Matte und geh. Was macht Jesus in dem Moment? Jesus macht ganz klar deutlich, dass sie recht haben. Ja, nur Gott kann Sünden vergeben. Und deshalb kann ich Sünden vergeben. Wir glauben, dass Jesus derjenige ist, der Sünden vergeben kann, weil er selbst Gott ist. Er ist kein netter Typ. Er war nicht irgendein Prophet, der was Tolles zu sagen hatte. Er war nicht einfach nur irgendein ein geisterfüllter Mensch, der auch irgendwie Wunder tun konnte, sondern wir in HDH glauben, dass Gott der Einzige ist, der Sünden vergeben kann und dass Jesus Sünden vergeben kann, weil er als Teil der Dreieinigkeit Gott der Sohn ist. Und wir glauben, dass ohne diese Vergebung der Sünden wir die Ewigkeit an dem Ort verbringen, wo Gott nicht ist. Das heißt, an dem Ort, wo die Quelle von allem Guten nicht ist. In Gott ist alles, was gut ist. Alles, wenn du dir jetzt mal überlegst, was gibt es Gutes in meinem Leben? Worüber freue ich mich jeden Tag? Was erlebe ich Tolles? Wofür bin ich dankbar? Das kann jeder, egal ob man Gott kennt oder nicht. Dort, wo Gott nicht ist, gibt es all diese Dinge nicht. Weil all das, worüber du dich freust, hast du, weil Gott es dir geschenkt hat. Und wenn du das in exponentieller, Weise erleben möchtest in deinem Leben und nach deinem Leben, dann ist die einzige Lösung Vergebung, denn ansonsten wirst du es nicht erleben. Das sagt die Bibel, das glauben wir als HDH. Und deshalb brauchen wir diese Vergebung von Jesus. Und was Jesus macht, er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dem Gelähmten hätte das erstmal für sein Seelenheil absolut gereicht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er in diesem Moment einen inneren Frieden bekommen hat, der ihm jede Angst vor Tod und Verdammnis genommen hat. Und dass es was war, das, wovon er überzeugt war und wo er wusste, hier ist gerade eben was passiert. Aber das war auch was, das niemand anderes sehen konnte. Das war was, was nur er in diesem Moment erfahren und erleben konnte, zu merken, wow, meine Sünden sind mir vergeben, die Last, die ich mit mir rumgetragen habe, ist von mir abgefallen. Das war von außen nicht sichtbar. Und um jetzt auch den anderen zu zeigen, dass er Jesus derjenige ist, der dazu fähig ist, diesem Mann zu vergeben und die Sünden zu erlassen, erbringt er den Beweis. Jesus bestätigt auf übernatürliche Art und Weise, dass er der Sohn Gottes ist, dass er derjenige ist, der uns in Ewigkeit mit sich vereinen kann, der uns vor der Hölle, der uns vor Angst und vor Traurigkeit retten kann, der jede Krankheit von uns nehmen kann. Er bestätigt es durch das Wunder. Sünden vergeben ist für einen Menschen unmöglich. Pass auf, einen Gelähmten aufstehen lassen ist genauso unmöglich. Seht ihr es? Ich kann beides. Er hat es bewiesen. Er hat sein Handeln durch Zeichen und Wunder Bestätigung gegeben. Als ich 9 Jahre alt war, da waren wir als Familie, kannten wir Jesus noch nicht. Wir haben von ihm gehört in der katholischen Kirche, aber wir haben ihn noch nicht wirklich kennengelernt. Und wir hatten, also meine Mutter hatte eine ziemlich penetrante Freundin, die war zu dem Zeitpunkt schon Christin, die hat meine Mutter immer wieder eingeladen, mal mit in den Gottesdienst zu kommen. Und meine Mutter hat immer wieder gesagt, ja, können wir schon mal machen und ist dann halt doch nicht mitgegangen. Mama, ich hoffe, das ist okay, dass ich diese Geschichte erzähle, ich glaube schon. Ist dann doch nicht mitgegangen. Und eines Wochenendes hat sie wieder zugesagt und wollte auch wirklich mit. Und an dem Tag wurde meine Mutter krank, und zwar so krank, dass sie anstatt in diesen Gottesdienst eigentlich ins Krankenhaus gehen wollte, weil sie eine Notfallversorgung gebraucht hat. Und diese resolute Freundin Roswitha, mit dem passenden Namen, die war einfach ziemlich krass drauf in dem Moment. Die war nicht so, ah ja, hey, komm, ich fahre dich ins Krankenhaus und ich warte mit dir dort. Nee, die hat gesagt, hey, pass mal auf, also wenn du nicht zu Gott hingehst, dann kann er dir halt auch nicht helfen. Krass. Und ich glaube, das war so schockierend, dass jemand so krasse Aussagen in diesem Moment treffen kann, dass meine Mutter wahrscheinlich auch nicht mehr wusste, was sie tun soll und wahnsinnig genug war, dann doch in diesen Gottesdienst mitzugehen. In diesem Gottesdienst waren die beiden und es gab eine Lobpreiszeit. Und mitten in dieser Lobpreiszeit springt plötzlich, es war eine charismatische Gemeinde, da kommt es häufiger mal vor, springt plötzlich der Pastor auf die Bühne und sagt, hey Leute, ich habe einen Eindruck, den möchte ich euch weitergeben. Ich habe den Eindruck, hier ist eine Frau und du hast dieses und jenes Problem und Gott möchte dich jetzt heilen. Bumm. Meine Mutter, woher weiß der das? Wie hat die das dem gesagt? Ich war doch die ganze Zeit mit der zusammen. Wie konnte die dem davon erzählen? Weil er eins zu eins ihr Problem geschildert hat. Und dann kam das nächste Problem. Was passiert hier mit mir? Und sie hat eine Hitze in dem Körperbereich gespürt, wo sie diese Erkrankung hatte. Eine Wärme, die von nichts erzeugt wurde, die einfach da war. Und bäm, sie war geheilt. Es war weg mit einem Schlag. Spontan. Meine Mutter kannte Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nicht, nur vom Hörensagen. Sie hatte noch keine Beziehung mit ihm. Aber Jesus, ich glaube, ziemlich sicher hat er ihr klargemacht, pass mal auf, mich gibt's. Hat dann, glaube ich, noch ein paar Wochen gedauert, bis sie sich gedacht hat, wenn der sowas kann, dann mache ich jetzt auch ganze Sache mit ihm. Aber Jesus bezeugt, dass er Gottes Sohn ist, durch Zeichen und Wunder. Und ich finde das so krass. Und ich möchte das viel mehr in meinem Leben erleben und ich möchte es viel mehr in meinem Umfeld sehen, dass Jesus sich selbst bestätigt durch Zeichen und Wunder. Und ich möchte bereit sein, mich dafür gebrauchen zu lassen. Willst du bereit sein, dass Jesus durch dich sich selbst bestätigt für andere? Dieser Pastor, der musste erstens mal sein Denken dahin kriegen, dass er denkt, Gott spricht heute noch, Gott tut Wunder. Gott kann mich gebrauchen, Gott will mich gebrauchen und jetzt muss ich auch noch den Mut aufbringen, auf die Bühne zu gehen und das weiterzugeben, was ich glaube, dass Gott mir gerade gesagt hat. Ich möchte diesen Mut haben. Ich möchte bereit sein zu glauben, dass Gott übernatürlich wirken will in meinem Umfeld und ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen. Wir können nichts ohne Gott tun, der entschlossen hat, nichts ohne uns zu tun. Gott braucht uns nicht, aber Gott möchte uns gebrauchen. Gott braucht dich nicht, um das Wunder zu tun, aber er will dich gebrauchen, um das Wunder zu tun. Willst du dich von ihm gebrauchen lassen? Willst du, dass die Leute staunend dastehen und sagen, krass, das kann nur Gott tun, was ist hier passiert? Wenn Gott durch dich gewirkt hat. Jesus lebt einen übernatürlichen Lebensstil. Er hat einen übernatürlichen Lifestyle. Der Typ läuft übers Wasser. Der Typ, der heilt Kranke. Der stillt Stürme. Und der weckt Tote auf. JC Lifestyle. Lebe übernatürlich. Und an der Stelle möchte ich mit euch an einen anderen Punkt springen, an einen anderen Punkt in der Bibel, nämlich zu Lukas 10, die Verse 1, 9, 17. Lukas 10, 1, 9 und 17. Da steht, danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. JC Lifestyle, lebe übernatürlich. Jesus hat nicht nur die 12 Apostel rausgeschickt, in seinem Namen Wunder zu tun, Zeichen zu tun, zu heilen. Er hat auch 72 rausgeschickt, Zeichen und Wunder zu tun in seinem Namen. Es kam Pfingsten und die Apostel und die Jünger sind rausgegangen, es sind Zeichen und Wunder geschehen. Warum sollte er sich jetzt entschieden haben, damit aufzuhören? Warum sollte das nicht mehr ein gutes Mittel zu sein, die Leute zum Staunen zu bringen? Jetzt mal ganz ehrlich. Das, was Claudia erzählt hat, das bringt mich zum Staunen. Ich bin begeistert davon und ich lobe Gott dafür, dass er so krasse Dinge tut und er will krassere Dinge tun. Was wäre, wenn wir anfangen, wirklich zu glauben, dass Gott heute noch Wunder tut? Also so wirklich. Ich weiß, wir glauben das ja alle. Aber so wirklich, wenn du heute Mittag rausgehst und dir begegnet jemand, der dir von seiner Krankheit erzählt, Glaubst du dran, dass Gott dieser Not begegnen möchte? Glaubst du das? Es gibt einen ganz guten Indikator. Wenn ich es glaube, bete ich und bitte ich Gott darum. Wenn ich es nicht glaube und ich rede von mir, dann denke ich mir, ich bete vielleicht im Stillen. Und vielleicht tut es Gott dann ja. Dann ist auch nicht peinlich, wenn ich schon gesagt habe, dass ich bete und er hat es doch nicht getan. Nee, ich will da hinkommen, wieder zu erwarten, dass Gott wirklich übernatürlich eingreift in das Leben von anderen. Was wäre, wenn wir wieder anfangen, vertrauensvoll zu beten? Und was wäre, wenn wir wieder anfangen, Jesus zu fragen, was möchtest du jetzt gerade tun? Die vier Jungs, die den Gelähmten darunter gelassen haben, die wussten, der braucht Jesus. Und ich möchte wieder dahin kommen an den Punkt, dass mir bewusst ist, hey, die Leute in meinem Umfeld, die brauchen Jesus. Er ist die Lösung, nicht ich bin die Lösung. Er ist die Lösung. Ich möchte Leute mit jedem Aufwand, den ich aufbringen kann, zu diesem Jesus bringen, weil ich weiß, dass er die Antwort auf die Fragen des Lebens ist. Weil ich weiß, dass er die Heilungskraft hat, ihren Nöten zu begegnen. Jesus möchte uns unseren Nöten übernatürlich begegnen und er möchte sich übernatürlich bestätigen. Wir können nichts tun, wir können nichts ohne Gott tun, der entschlossen hat, nichts ohne uns zu tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte gerade letzte Woche wieder ein Gespräch mit jemandem, der Jesus nicht kennt. Und ich habe davon erzählt, oder ich wollte davon erzählen, wer Jesus für mich ist, was er für mich tut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Jesus ist mein Friede. Er ist derjenige, der mir Ruhe gibt. Er ist derjenige, der mich ruhig sein lässt im Sturm. Derjenige, der mir die Angst nimmt, der mir hilft, mich auch in Umständen noch zurechtzufinden, in denen ich mich eigentlich allein und verlassen und verzweifelt fühlen würde. Aber das sind alles Dinge, die man nicht sehen kann. Und ich war in diesem Gespräch und ich habe erzählt, dass Jesus das Wichtigste in meinem Leben ist und dass er mein Alles ist und dass er mir hilft. Aber ich war gleichzeitig total frustriert, weil ich so wenig erzählen kann, wie Jesus das sichtbar in meinem Leben nach außen tut. Ich hatte so wenig im Petto zu erzählen, wo Jesus sich ganz klar bewiesen hat in meinem Leben, nach außen hin. So wie der Gelähmte, der hätte gelähmt bleiben können und sagen, hey, der Jesus, der hat mir vergeben. Dann hätten die anderen gesagt, naja gut, kann ja viel sagen. Aber er wusste in seinem Inneren, ich habe inneren Frieden. Ich bin befreit von meiner Last. Ich fühle mich, als würde ich schweben, als könnte ich laufen. Aber das hätte ihm vielleicht niemand geglaubt. Aber er wurde geheilt. Das hat das bestätigt, was Jesus schon in seinem Inneren getan hat. Als sie gesehen haben, der kann jetzt wieder laufen, konnten sie auch glauben, dass die Sünden wirklich vergeben sind. Und ich wünsche mir in meinem Leben viel mehr noch. Nicht nur, dass ich Jesus für mich erfahre als denjenigen, der alles für mich tut, als denjenigen, dem ich in der Ewigkeit begegnen werde, als denjenigen, der mein innerer Friede ist, sondern ich wünsche mir, dass er in meinem Leben auch zeigt, dass das, was er in und an mir tut, auch wirklich wahr ist, sodass Leute in meinem Umfeld, die ihn nicht kennen, auch wahrnehmen können, dass es ihn wirklich gibt und davon überzeugt werden können, dass er wirklich heute real ist und Wunder tut und fähig ist, einzugreifen. Das ist das, was ich mir wünsche. Wünschst du dir das auch in deinem Leben? Jesus, ich bete, dass du uns neu zeigst, wie fähig du bist. dass du uns neu zeigst, wer du bist, dass du nicht nur ein Abklatsch von uns bist, dass du nicht ein bisschen besserer Mensch bist, ein bisschen fähigerer Mensch. Herr Jesus, du bist Gott, der Sohn. Du bist derjenige, durch den alles gemacht ist, zu dem alles hinfließt, der alles am Leben hält, Jesus. Du bist Alpha und Omega. Du warst vor aller Zeit, du bist und wirst in Ewigkeit sein. Du bist derjenige, dem alle Macht gegeben ist. Du bist derjenige, dem alles im Himmel und auf der Erde untertan ist und alles gehorchen muss. Jesus, ich bitte dich, bring du uns neu zu dir. Wir können nicht übernatürlich leben aus uns selbst raus. Wir brauchen es, mit dir eng verbunden zu sein. Wir brauchen es, in deiner Gegenwart zu sein. Und das bete ich für uns als HDH, dass wir wirklich dich neu in der Stille suchen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns neu erfüllst mit dir selbst, sodass wir nicht aus eigener Kraft rausgehen, sondern dass wir hören und sehen, was du tun möchtest. Und dass wir dann im Glauben wirklich die Dinge tun, die du uns tun lässt. Jesus, ich bitte dich, hilf du unsere Vorstellungskraft zu sprengen, wo wir dich in unsere kleine Box hineingepresst haben. Ich bitte dich, hilf du uns neu zu glauben, dass du die Antwort auf jede Frage bist, dass du derjenige bist, dem nichts unmöglich ist. Das, was Menschen unmöglich ist, das ist bei dir möglich. Und ich bete, dass du unseren Horizont neu erweiterst und dass wir den Nöten in unserem Umfeld begegnen auf übernatürliche Art und Weise, weil du übernatürlich durch uns wirkst. Und wir bitten dich, dass du dich übernatürlich bestätigst in unserem Umfeld, dadurch, dass du übernatürlich durch uns wirkst. Was wäre, wenn wir nächste Woche anfangen, genau das umzusetzen? Erstens, nah an Gott dran sein. Ohne das geht's nicht. Kannst vergessen, keine Zeit mit Gott funktioniert nicht. Nah an Gott dran sein. Zweitens, Gelegenheiten ergreifen, sich bewusst machen. Hey, ich habe keine Lösung, Gott hat die Lösung. Was wäre, wenn du deine Freunde, die Leute in deinem Umfeld einlädst in diesen Gottesdienst und wir hier zusammen sind als diejenigen, die glauben, dass Gott nichts unmöglich ist? Glaubst du, dass Gott ein Wunder tun kann in den Leben dieser Menschen? Ich lade dich ein. Schau, wen möchtest du diese Woche ansprechen? Für wen möchtest du beten? Wen möchtest du einladen? Wen möchte Gott in deinem Umfeld erreichen? Und ermutige, glaub und vertraue darauf, dass ihm nichts unmöglich ist und dass er derjenige ist, der unseren Nöten begegnet und der sich übernatürlich bestätigt. Lebe JC Lifestyle.